Guten Morgen, liebe Gemeinde. Vielen Dank, dass ich heute wieder hier sein darf. Ich habe mich sehr gefreut. Ich bin sicher, dass Gott heute Großes vorhat. Mir persönlich fällt es immer schwer, einen richtig klugen, guten Predigteinstieg zu finden. Deshalb habe ich mir gesagt, gut, heute steige ich einfach in unser Thema ein. Ich habe heute auch sehr viel vor, denn ich möchte heute versuchen, den ganzen Epheserbrief in eine Predigt reinzuquetschen. Aber ich habe mir gesagt, ich will jetzt ganz bewusst keine 5 Brote und 2 Fische mitnehmen, damit ich auch selber weiß, ich muss irgendwann heute noch zu einem Schluss kommen, muss zu einem Punkt kommen, bevor alle hier drin verhungert sind. Schließlich hat einer der größten Prediger des 20. Jahrhunderts, der Dr. Martin Lloyd-Jones, der in London 40 Jahre gepredigt hat, der hat über 230 Predigten gebraucht, um den ganzen Epheserbrief abzudecken. Es ist wahnsinnig, was der alles in diesem Brief gefunden hat. Und ich habe mir heute zum Ziel gesetzt, das alles in eine Predigt reinzuquetschen. Also, ich bin mal gespannt, wohin wir heute kommen. Ich werde heute folgendermaßen vorgehen. Ich werde zuerst die zentralsten Verse von diesem Brief vorlesen und kurz erklären. Und dann werden wir den Brief aus den verschiedenen Kapiteln einfach ein paar wichtige Dinge raussuchen. Ich werde ein bisschen Kirschenpickerei machen. Und das, was mir einfach wichtig ist, was auch diese zentralen Verse gut erklärt, werde ich raussuchen und werde das Ganze versuchen, in einen Zusammenhang zu setzen. Ich liebe den Epheserbrief und gleichzeitig habe ich auch eine gewisse Ehrfurcht davor, weil dieser Brief ist so voll von wunderbarer Wahrheit. Und immer wieder, wenn ich diesen Brief lese, der Brief ist ein Brief, wo es Gott um die Gemeinde geht. Und immer wieder, wenn ich diesen Brief lese, dann schaue ich, wie sieht Gott uns als Gemeinde? Und dann schaue ich, wie sehen Gemeinden heute aus? Und ich sehe immer wieder, dass da ein Unterschied ist. Dass es immer noch mehr gibt, was wir noch mehr aus diesem Brief lernen können. Kann natürlich auch sein, dass ihr heute sagt, okay, ich habe heute gar nichts Neues gelernt, das tun wir alle schon ganz lange. So leben wir eh schon. Und ich würde das echt feiern. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn heute viele sagen, das ist schon lange, das mache ich schon lange alles so. Aber vielleicht können auch manche von uns etwas mitnehmen, sich herausfordern lassen und etwas Neues lernen. Ich werde aus dem Epheserbrief im 3. Kapitel die Verse 8 bis 13 vorlesen. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen, um alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Gut, allein über diese 6 Verse könnte man jetzt bestimmt ein ganzes Jahr lang, Sonntag für Sonntag, diese Verse nehmen und auseinanderpflücken und nochmal näher anschauen. Da steckt so viel Tiefgang, so viel Schwarzbrot, so viel Weisheit steckt in diesen paar wenigen Versen drin. Ich werde das jetzt einfach mal in meinen Worten zusammenfassen. Was ist Gottes Sicht von uns als Gemeinde? Das, was so die Quintessenz vom ganzen Epheserbrief ist, Gottes Vision oder Gottes Sicht von der Gemeinde ist, dass wir der sichtbaren und unsichtbaren Welt die Größe, Schönheit, Weisheit, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Liebe und Freude Gottes bekannt oder sichtbar machen sollen. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Das ist das, wie Gott uns sieht. Warum Gott uns hierher gestellt hat. Warum wir heute hier sind. Weil Gott sich wünscht, dass wir sein Wesen sichtbar machen, dass Menschen sehen können, so ist Gott. Das ist unser Auftrag. Und Paulus fängt diesen Abschnitt an, indem er sein eigenes Leben betrachtet. Er schaut zurück auf das, was er mal gewesen ist. Und er erkennt auch in seinem eigenen Leben Gottes vielfältige Weisheit und den unausforschlichen Reichtum von Christus. Er nennt sich selber den Allergeringsten unter allen Heiligen. Und er spielt damit auch auf seine Vergangenheit als Christenverfolger an. Weil Paulus selber war früher ein Christenverfolger. Er hat alles gegeben, um diese Christussekte, die damals gegründet wurde, um die möglichst klein zu halten. Und Paulus war ein Pharisäer, und zwar ein besonders strenger Pharisäer. Er war jemand, der hat gesagt, ich möchte alles tun, damit Gottes Ehre groß wird. Ich glaube an den Gott Israels, an den Gott Abrahams, an den Gott Jakobs. Und ich möchte alles tun, alles geben, damit dieser Gott geehrt wird. Und dann gibt es so eine neue Christensekte und die tut etwas. Die behauptet nämlich, dass Jesus Christus, der gekreuzigt wurde, dass der Messias ist, auf den wir schon seit vielen Jahrhunderten warten. Und dann hat Paulus alles getan, um zu versuchen, diese Christussekte zu zerstören. Und plötzlich ist ihm Jesus Christus persönlich begegnet. Und er hat erkannt, dass er bisher immer falsch gelegen ist. Aus dem Christenverfolger ist ein Missionar geworden, der Gemeinden gegründet hat und schließlich selber für seinen Glauben gefangen genommen wurde. Und er, Paulus, hat einen ganz besonderen Auftrag bekommen, das schreibt er in diesem Abschnitt, nämlich das Geheimnis der Gemeinde unter den Christen im ganzen Römischen Reich bekannt zu machen. Das Geheimnis der Gemeinde wird uns noch weiter beschäftigen heute Morgen. Wir werden den ganzen Brief nachher noch näher anschauen. Und Gottes Vision von der Gemeinde ist die, dass allen Menschen in dem Ort, in dem wir sind, oder auch in den umliegenden Orten, der Charakter, das Wesen Gottes bekannt gemacht werden soll. Wie fängt Paulus das Ganze an? Wer die Bibel dabei hat, ist herzlich eingeladen, mit mir durch die Kapitel durchzugehen. Nachdem Paulus sich in den ersten zwei Versen im ersten Kapitel kurz vorgestellt hat, da hat er Folgendes gemacht. Ab im Kapitel 1, ab Vers 3 bis Kapitel 2, Vers 10 ist der erste Hauptteil von diesem Brief. Und da beschreibt er, wie wir als einzelne Menschen vor Gott stehen. Das ist die Grundlage, das Fundament für all das, was er später schreiben wird. Und dann ab Kapitel 2, Vers 11 bis zum Schluss vom Kapitel 3 geht es darum, was ist unsere Identität als Gemeinde. Und ab Kapitel 4 wird es dann richtig praktisch. Von Kapitel 4 bis Kapitel 6, da geht es darum, wie sieht unser tägliches Leben als Christen aus? Wie können wir Gemeinschaft miteinander und Gemeinschaft mit Gott haben? Wie kann das, was er in Kapitel 1 bis 3 sozusagen theoretisch gesagt hat, wie kann das in unserem Leben praktisch Gestalt annehmen? Eine der größten und tiefsten Fragen, die sich die Menschheit überhaupt jemals gestellt hat, ist folgende. Wer bin ich? Was macht mich aus? Was ist meine Identität? Was ist der Grund dafür, dass ich lebe? Was ist mein Wert? Wer oder was bin ich? Diese Frage haben sich auch die Menschen zur Zeit Jesu gestellt, schon seit vielen Jahrtausenden, auch im Alten Testament, seitdem die Menschen angefangen haben aufzuschreiben, findet sich immer wieder diese Frage. Und wir sehen, dass uns Gottes Wort eine sehr revolutionäre Antwort gibt. Damals haben sich zum Beispiel die griechischen Philosophen haben sich damit beschäftigt. Die griechischen Theologen, also diejenigen, die die griechischen Götter studiert haben und sich überlegt haben, was bedeutet das für unser Leben. Und auch jüdische Theologen haben sich immer wieder diese Frage gestellt und immer wieder ist so ein wenig durchgekommen, irgendwie sehen wir uns ein Stück weit als Produkt des Zufalls. Immer wieder haben sich Menschen gesagt, wir sind so ein Produkt unserer Eltern, aber wir hätten auch ganz anders werden können. Wir könnten genauso gut anders geworden sein, oder? Wir sind vielleicht auch ein Produkt der griechischen Götter, die sehr viel Ähnlichkeit mit den damaligen Menschen hatten. Sie waren eifersüchtig, sie haben Ehebruch begangen, sie haben alles Mögliche gemacht, wo sie sich eigentlich gar nicht so groß von den Menschen unterschieden haben. Die griechischen Götter, die haben einfach länger gelebt, die haben einiges mehr überleben können als normale Menschen und sonst haben sie sich eigentlich gar nicht so groß unterschieden. Und jetzt ist das Christentum gekommen mit der Lehre davon, von Jesus und Paulus, von Johannes und Petrus und so weiter. Und die haben behauptet, dass der Zufall keine Rolle spielt. Und das ist echt revolutionär. Sie haben behauptet, es gibt einen ganz genauen Plan. Wir sind nach einem ganz genauen Plan geschaffen worden. Und dass schon bevor diese Welt geschaffen wurde, dass wir in Gottes Gedanken schon damals da gewesen sind, dass wir schon damals in Gottes Gedanken waren und dass er uns schon damals ausgedacht haben. Das, was heute Jahrtausende später Realität geworden ist, das hat damals schon in Gott stattgefunden. Und das macht unser Leben unendlich wertvoll. Weil Gott hat uns gemacht, Gott hat dich gemacht, damit er mit dir Gemeinschaft haben kann. Das ist das, wonach sich unsere Welt sehnt, nämlich eine Bedeutung zu haben, eine Bedeutung zu bekommen. Gott macht das Universum für dich persönlich, Gott schafft die ganze Weltgeschichte für dich persönlich, damit du heute hier sein kannst und hier diesen Gottesdienst feiern kannst, damit du heute hier sein kannst und mit Gott Gemeinschaft haben kannst. Das ist der Grund, warum Gott so viele Jahrtausende Weltgeschichte geschaffen hat. Das ist der Grund, weshalb es alles überhaupt gibt. Und dann geht es noch weiter. Gott hat für dich persönlich beschlossen, dass er Mensch werden will. Dass er für dich am Kreuz sterben will, damit du mit ihm persönlich Gemeinschaft haben kannst. Gott hat für dich den Heilsplan, die Erlösung ausgedacht, weil er dich als Mitarbeiter haben möchte. Damit wir als Gemeinde heute Gottes Wesen, Gottes Charakter in unserer Welt bekannt machen können. Und jetzt stellen wir uns nochmal die Frage, was sind wir? Was sind wir, höher entwickelte Tiere? Sind wir Maschinen? Nein. Wir sind etwas Besonderes. Wir sind ganz besonders geschaffen. Wir sind geschaffen zu Gottes Freude, weil er uns liebt. Und weil er es liebt, mit uns Gemeinschaft zu haben. Gott liebt es, mit uns Gemeinschaft zu haben. Gott liebt es, uns zu kennen. Wir sind für eine ewige Gemeinschaft geschaffen. Und was macht uns jetzt anders als Tiere oder was macht uns anders als eine Maschine? Tiere können sehr vieles lernen. Aber Tiere können zum Beispiel keine Gemeinschaft mit Gott haben. Tiere können keine Gemeinschaft mit Gott haben. Tiere können manche Gefühle haben, Tiere, aber Tiere können auch manche Gefühle nicht haben, die wir haben. Maschinen können auch viel lernen, sie können viele Aufgaben übernehmen, die wir auch können. Aber sie werden nie fähig sein, wirklich kreativ zu sein. Maschinen werden nie fähig sein, etwas wirklich Neues zu schaffen. Sie können immer nur die Information nehmen, die es schon gibt. Die können das nehmen, was schon alles herausgefunden wurde. Das können sie alles lernen und können das verfeinern. Aber etwas echt Neues schaffen können Maschinen nicht. Wir Menschen sind kreativ. Gott hat uns als kreative Wesen geschaffen. Und das ist so etwas Wunderbares. Und auch Maschinen können nie Gemeinschaft mit Gott haben, in dem Sinn wie wir. Es ist sehr spannend, wie Paulus den ersten Teil vom Epheserbrief anfängt. Am Anfang spricht Paulus davon, dass Gott uns erwählt hat. Und zwar dazu, dass wir ein heiliges Leben führen, das seinen Charakter widerspiegelt. Und dann am Schluss von diesem ersten Abschnitt im Kapitel 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und wenn wir fragen, wer bin ich, dann können wir mit Paulus sagen, ich bin von Gott ausgedacht, ich bin von Gott geschaffen, ich bin auserwählt vor Erschaffung der Welt, um von der Sünde erlöst und vom Heiligen Geist versiegelt zu werden. Ich bin dazu geschaffen, um verändert zu werden, um ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen zu führen und all das Gute zu tun, was Gott schon vorher für mein Leben vorbereitet hat. Wow. Und das an sich ist schon total krass. Und jetzt, das ist aber erst der Anfang. Jetzt geht es noch tiefer. Jetzt wird es gleich noch krasser. Im Kapitel 2 ab Vers 11 geht es darum, wie hat Gott uns als Gemeinde gedacht? Wie hat Gott uns als Gemeinde geschaffen? Und das Krasse ist, Gott hat uns als Gemeinschaft gemacht, um bisher unversöhnliche Gruppen miteinander in Einheit zu bringen. Paulus erklärt uns, so in meinen eigenen Worten, dass in dem Moment, in welchem Jesus für uns gestorben ist, wir lesen ja in den Evangelien, in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, ist im Tempel der Vorhang von oben nach unten zerrissen und dass der das Allerheiligste zugedeckt hat. Dort, wo nur eine einzige Person, nämlich der hohe Priester, ein einziges Mal im Jahr reingehen durfte, da ist plötzlich dieser Vorhang weg. In dem Moment, wo Jesus für uns gestorben ist, haben plötzlich wir alle den Zugang zu Gott. Wir haben plötzlich alle das Recht, zu Gott zu kommen. Ob wir jetzt Juden sind oder nicht Juden, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir sein Erlösungswerk annehmen, dann haben wir den Zugang, dann sind wir zu hohen Priestern geworden, die jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, wenn wir wollen, in die Gemeinschaft mit Gott kommen können. Und genau das ist das, was eine wunderbare Einheit schafft. Nochmal zu Paulus. In dem Moment, wo Paulus erkennt, was Jesus Christus für ihn gemacht hat, wer Jesus Christus ist, dass er tatsächlich der versprochene Erlöser ist. In dem Moment ist er plötzlich mit seinen unversöhnlichen Feinden zu einer Einheit geworden. Da hat er erkannt, was Jesus für ihn getan hat, hat er erkannt, dass bisher alles, was er getan hat, all das war falsch. Und deshalb ist die Gemeinde die revolutionärste Gemeinschaft, die es jemals geben kann. Die revolutionärste Vereinigung, die es jemals geben kann. Schauen wir mal in einem Verein, wenn man sich in irgendeinem Verein, in einem Taubenzüchterverein, in einem Briefmarkensammelverein, in einem Fußballverein, wo auch immer, wo man sich trifft, da haben die Menschen ein gemeinsames Hobby, ein gemeinsames Interesse. Sie haben oft auch einen gemeinsamen sozialen Status. Zum Beispiel, wer Golf spielen will, braucht eine relativ teure Ausrüstung. Viele können sich gar nicht erst leisten, diese Ausrüstung zu kaufen. Also wer Golf spielt im Golfclub, das sind eigentlich nur diejenigen, die gesellschaftlich schon weit oben stehen. Und in der Gemeinde kommen Menschen aus allen möglichen Kulturen, aus allen möglichen sozialen Verhältnissen, aus allen möglichen Hintergründen, aus allen möglichen Familien, mit allen möglichen Arten von Bildung, von Hobbys und so weiter zusammen. Das, was uns verbindet, das ist Gott. Was uns verbindet, ist Jesus Christus. Was uns verbindet, ist der Heilige Geist. Und genau das ist das, was die Gemeinde so wunderbar macht. Genau das ist das, was die Gemeinde zur Hoffnung für diese Welt macht. Weil Gott möchte, dass wir als Gemeinde den Frieden in diese Welt tragen. Gott führt aus so vielen verschiedenen Umständen, aus so vielen verschiedenen Hintergründen Menschen zusammen und macht sie zu einer Einheit. Und das Krasse dabei ist, er schenkt uns eine Einheit in der Vielfalt. Wir alle, wir bleiben unterschiedliche Menschen. Wir bleiben Menschen mit verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Biografien, verschiedenen finanziellen Einkommen und so weiter. Und genau das alles kommt zusammen in einer Einheit. Und genau hier spiegeln wir als Gemeinde etwas von Gottes Wesen wider, was ein einzelner Christ allein nicht kann. In unserer Vielfalt als Gemeinde können wir ein kleines Stück von Gottes Dreieinigkeit widerspiegeln. Weil Gott ist ein Gott in drei Personen. Wir haben in Gott eine Vielfalt in der Einheit. Und wir sind als Gemeinde dazu berufen, diese Vielfalt in der Einheit zu leben und sichtbar zu machen. Ein einzelner Christ kann immer wieder nur ein kleines Stück von Gottes Charakter widerspiegeln. Und erst in der Einheit mit der Ortsgemeinde, erst dort, wo so unterschiedliche Menschen zusammenkommen, erst dort wird es möglich, dass wir dieser Welt etwas von Gottes Frieden sichtbar machen können, wie Gottes Lösung für unsere Welt aussehen kann. Das ist auch einer der Gründe, weshalb wir alle eine Gemeinde brauchen. Wir werden nachher noch mehr Gründe sehen. Aber Gott sieht uns heute nicht nur als eine Ortsgemeinde, sondern Gott sieht uns auch schon als eine zukünftige Gemeinde. Er sieht uns gleichzeitig als ein Teil der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Und wir haben in der Lesung, ich habe diese Verse extra ausgesucht, weil mir das immer wieder so wichtig ist. Gott sieht uns jetzt schon als diese unzählbare Schar von Menschen, die vor seinem Thron stehen und ihn anbeten. Wie wir das in der Offenbarung 7. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, allen Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und dem Lamm bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweigen in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sind wir als weltweite Gemeinde von allen Zeiten. Aus allen Zeiten, alle Menschen, die jemals an Gott geglaubt haben und noch glauben werden, stehen eines Tages nach dem großen Weltgericht, stehen wir vor Gottes Thron und werden ihn anbeten. Gott sieht uns heute schon als ewige Lobpreiser, die wir einst in der Ewigkeit sein werden. Wir müssen uns das so vorstellen, Gott steht außerhalb von Raum und Zeit. Gott hat Raum und Zeit geschaffen, er hat das Universum geschaffen, aber er selber steht außerhalb vom ganzen Universum. Und deshalb kann Gott sich auch alles, was jemals passieren wird, gleichzeitig sehen. Gott weiß jetzt schon, was in 2000 Jahren oder in einer Million Jahren sein wird. Gott weiß das jetzt schon. Gott weiß, wusste er schon, bevor er alles geschaffen hat, wusste er schon, was jetzt, was heute sein wird. Und Gottes Wunsch ist es, dass wir diese Ewigkeit erleben können. Wir sollen an dieser Ewigkeit Freude haben. Und unser Leben hier auf der Erde ist ein Stück weit eine Vorbereitung auf diese Ewigkeit. Unser Leben hier ist eine Vorbereitung auf die Zeit nach dem großen Gericht, bei dem es um Himmel und Hölle gehen wird. Und der Lohn für unsere Treue, wenn wir hier auf der Erde treu sind, dann werden wir selber verändert, wir werden in unserem Wesen Gott immer ähnlicher werden. Und unsere Freude, die wir in der Ewigkeit haben werden, die wird umso größer sein, je mehr wir hier auf der Erde treu sind. Weil Gott uns verändert. Er macht uns seinem Wesen ähnlicher. Und weil Gott an diesem ewigen Lobpreis Freude hat, werden auch wir, je mehr wir hier auf der Erde verändert werden, desto mehr wird die Freude für uns auch in dieser Ewigkeit umso größer sein. Und wenn wir heute Gemeinde, die Gemeinschaft der Christen, langweilig finden, dann tut es uns sehr gut, wenn wir uns Gedanken machen, wie sieht meine Beziehung zu Gott tatsächlich aus? Ich sag's mal so, Gemeindemitarbeit kann auch zu einem Götzendienst werden. Gemeindemitarbeit kann zu einem Götzendienst werden, wenn unsere Beziehung zu Gott nicht an erster Stelle steht. Wenn wir anfangen, unsere Gemeindemitarbeit an die erste Stelle zu stellen, dann wird all das Gute, was wir hier tun, wird für uns zu einem Götzendienst. Gemeinde ist dazu da, um Gottes Weisheit bekannt zu machen. Und wenn wir lernen, die Gemeinde mit Gottes Augen zu betrachten, dann sehen wir, wie enorm revolutionär sie ist. Sie hat das Potenzial, Frieden in diese Welt zu bringen. Eine Einheit zu schaffen, die weder die Vielfalt vergötzt, noch sie versucht aufzuheben. Es gibt immer wieder Versuche, Frieden zu schaffen. Überlegen wir uns, wie könnte man in dieser Welt Frieden machen? Es gibt immer wieder Versuche, in unserer Welt Frieden zu bringen. Zum Beispiel im Sozialismus ist das Ziel, dass alle Menschen möglichst gleich sind. Das Problem ist, es braucht immer diejenigen, die noch etwas gleicher sind, diejenigen, die sowieso schon gleich sind, um die dann irgendwie auf Kurs zu halten. Im Islam geht es auch darum, im Islam, da hat man ja nur einen einzigen Gott. Und der darf nicht aus mehreren Personen bestehen. Also geht es darum, dass alle Menschen möglichst gleich werden. Es fängt an, dass man einen Tagesablauf hat, der an 5 Gebetszeiten orientiert ist. Es geht darum, dass möglichst das ganze Leben immer wieder nach dem gleichen Ablauf und Plan gemacht wird. Und die Vielfalt, unsere Unterschiedlichkeit von uns Menschen fällt unter den Tisch. Da gibt es auch das Gegenteil im Denken der sogenannten Postmoderne. Da wird die Vielfalt vergötzt. Da geht es darum, dass möglichst alle Unterschiede werden als gleichwertig angesehen. Alles, was irgendwie verschieden ist, bekommt den gleichen Wert. Und weil alles gleichwertig ist, wird alles gleichgültig. Und wenn alles gleichgültig und gleichwertig ist, dann ist alles am Schluss wertlos. Alles verliert an Wert. Weil wenn alles gleich viel Wert hat, dann hat nichts mehr wirklich Wert. Man darf niemandem ins Leben reden, außer denjenigen, die versuchen, anderen ins Leben zu reden. Alles wird relativ, alles wird gleichgültig, alles wird wertlos. Auch die heutige Ökumene-Bewegung ist sehr stark von diesem Denken geprägt. Sie baut auf diesem postmodernen Denken auf. Es geht nämlich nicht mehr darum, dass verschiedene Gemeinden sich treffen und anfangen, über Inhalte zu reden, sondern man versucht nur noch, jede Gemeinde versucht, ihre Inhalte darzustellen. Da hat man sehr viel Gegensätzliches und am Schluss sind alle diese gegensätzlichen Sachen, die sind irgendwie gleichwertig und man versucht dann mit einer Veröffentlichung alles unter einen Hut zu bringen. Man diskutiert nicht mehr darüber, welche Sicht der Bibel hat Recht, sondern man diskutiert darüber, wie können wir alle diese Gegensätze so formulieren, dass sich jeder angesprochen fühlt, dass jeder das Gefühl hat, wir sind auch in diesem Dokument vertreten. Beide Extreme können nicht lange überleben, sondern sie scheitern daran, dass wir Menschen für etwas Höheres geschaffen sind. Wir sind für etwas Wertvolles geschaffen. Wir sind für eine Einheit in der Vielfalt geschaffen. Wir sind dafür geschaffen, um Gottes Schönheit, Gottes Größe, Gottes Wesen, Gottes Liebe, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Heiligkeit sichtbar zu machen. Und genau das sollen wir als Gemeinde. Jetzt schauen wir die Kapitel 4 bis 6 an. Und diese Kapitel, die sind sehr, sehr inhaltsreich. Ich kann aus Zeitgründen nur ein paar wenige Dinge streifen. Einfach Dinge, die mir Gott für heute besonders auch aufs Herz gelegt hat und die uns auch etwas zum Wesen der Gemeinde besonders sagen. Bitte nehmt euch auch die Zeit, heute Nachmittag, vielleicht heute Abend oder in den nächsten Tagen einfach mal den Epheserbrief zu nehmen und am Stück durchzulesen. Das ist in einer halben bis dreiviertel Stunde ist es gemacht, wenn man sich die Zeit nimmt und man entdeckt so viel Wunderbares drin. Man entdeckt so viele wunderbare Weisheiten für unser Leben drin, so viel, was wir lernen können, so viel Weisheit, die uns Paulus schenkt. Und ich kann euch eins sagen, wenn sich in Emmendingen oder im Breisgau überhaupt herumspricht, dass hier in diesen Räumen Gottes Weisheit zu finden ist, dass hier Vielfalt in einer liebevollen Einheit gelebt wird, dass hier Ehen und Familien gestärkt werden, dass hier die fleißigsten Arbeitnehmer und die freundlichsten Arbeitgeber zu finden sind, dann wird dieses Gotteshaus überrannt werden. Dann könnt ihr 20-mal so groß bauen, das verspreche ich euch. Gut, Kapitel 4. Da beschreibt Paulus zuerst diese Einheit, wie diese Einheit aussehen kann. Und dann zeigt er, dass der Heilige Geist verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Gaben ausrüstet. Nämlich zu dem einen Ziel finden wir 4, Vers 14 und 15. Da heißt es, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, Jesus Christus. Das ist das Ziel als Gemeinde, dass wir uns gegenseitig helfen können, immer einen stärkeren Glauben zu entwickeln. Dass wir gestärkt werden und ja, dass wir nicht mehr so, wie dieses schöne Bild, das Paulus braucht, wie ein Schiff auf einem See, das von jedem Wind hin und her geschaukelt wird. Wenn man überhaupt unsere Zeit anschaut, dann sieht man, dass das ein enorm treffendes Bild ist. Unsere Zeit ist davon geprägt, dass man immer mal so und mal so und dann kommt wieder die nächste Mode und dann kommt wieder die nächste Mode. Das geht auch in vielen christlichen Gemeinden so. Wenn irgendwo man hört, oh, dort gibt es wieder eine Erweckung, dann fahren tausende Leute fahren dorthin und versuchen ein bisschen von dieser Erweckung herzuholen und so weiter. Das ist genau das, was Paulus in diesem Abschnitt meint. Das Hin- und Hergetrieben von jedem Wind der Lehre. Unser Auftrag ist, dass wir gestärkt werden, dass wir den Kurs halten können. Nicht, dass wir immer so wie auf dem Meer ohne Ziel, mal in die Richtung fahren. Dann zählt Paulus auf, wie unser Leben miteinander praktisch aussehen soll. Auch hier kann man sehr, sehr viel daraus lernen. Ich nehme etwas heraus, was mir persönlich sehr wichtig geworden ist. Im Kapitel 4, Vers 26 und 27, da heißt es, zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Das ist ganz, ganz kurz und da steckt so viel drin. Erstens, Zorn ist an sich nichts Schlechtes. Zorn ist manchmal durchaus angebracht. Aber wir sollen in unserem Zorn nicht sündigen. Zweitens, der Teufel liebt es, unseren Zorn zu brauchen, um uns zu verändern. Er liebt es, durch Zorn in unser Leben zu kommen und unser Menschsein zu verändern. Und drittens, Gottes Lösung ist ganz einfach und doch sehr anstrengend. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Ich bin ein großer Fan von Büchern über die heutige Hirnforschung. Ich liebe es zu lesen, was man heute über unser menschliches Gehirn alles sagen kann. Und hier ein kleiner Hinweis. Man hat herausgefunden, dass wenn wir schlafen und Dinge noch nicht am Tag aufgearbeitet haben, dann fängt das in unserem Schlaf an zu arbeiten. Und im Schlaf, in unseren Träumen, wird das dann verstärkt. Also wenn wir einen Zorn haben und diesen Zorn verdrängen und mit dem Zorn ins Bett gehen und schlafen, dann sind wir am nächsten Morgen von diesem Zorn beeinflusst. Und wenn wir noch länger warten und noch länger, dann werden wir immer mehr verbittert. Dieser Zorn hinterlässt immer mehr Spuren, dass wir immer verbitterter werden. Meist merken wir es dann gar nicht, aber langsam und sicher verändern wir uns zum Schlechten. Wenn wir allerdings sagen, ich will vor dem Zu-Bett-Gehen meinen Tag nochmal durchgehen, ich will schauen, dass ich möglichst mit allen Menschen, auf die ich zornig war, irgendwie klarkomme, dass ich ihnen vergeben kann, dass ich sie vielleicht noch anrufe, bevor ich schlafen gehe, dass ich all diese Dinge ausräume, dann werden wir nicht verändern, dann bekommt der Teufel keinen Platz in unserem Leben. Ich würde sagen, wenn schon nur diese kleine Sache von uns allen immer regelmäßig umgesetzt würde und das in unserer Umgebung sichtbar würde, wie viel würde sich verändern? Und ich finde es so wunderbar, die heutige Hirnforschung bestätigt das, was Paulus vor 2000 Jahren schon gewusst und aufgeschrieben hat. Da wird Gottes Weisheit sichtbar. Er hat dem Paulus Dinge gesagt, die er aus der Forschung von damals noch gar nicht wissen konnte. Und heute wird es bestätigt. Kapitel 5 geht es weiter mit sehr vielen Beispielen, Anweisungen, wie Gottes Charakter in unserem Leben Gestalt annehmen kann. Auch wieder eins von vielen Beispielen. Kapitel 5, Vers 18 und 19. Da heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe mich eine Zeit lang gefragt, was hat das miteinander zu tun? Was hat das voll Geist werden und der Alkohol miteinander zu tun? Und dann hat Gott mir das sehr, sehr plastisch gezeigt. Ich habe während meines Studiums, wo ich Theologie studiert habe, da habe ich oft abends noch einen Nebenjob gehabt, wo ich spätabends dann durch die Stadt gefahren bin und habe immer mal wieder Leute nach dem Kneipenbesuch unterwegs angetroffen. Und eines Abends hat sich mir gegenüber jemand hingesetzt, wo man schon an der Fahne von weit her gemerkt hat, dass er einige zu viel hinter die Binde gekippt hatte. Und da konnte sich kaum noch normal ausdrücken. Ich hatte einfach plötzlich das Gefühl, ich muss mit diesem Menschen über den Glauben sprechen. Ich habe ihn einfach gefragt, kennen Sie Jesus Christus? In dem Moment ist dieser Mann vom total betrunkenen Zustand innerhalb von Sekundenbruchteil stocknüchtern geworden. Und Gott hat mir in dem Moment gezeigt, dass sehr oft auch Menschen, die sich selber anderen Dingen wie dem Alkohol ausliefern, dass die auch dem Teufel, den dämonischen Mächten Platz in ihrem Leben geben. Dass diese, sobald wir unsere Selbstbeherrschung abgeben an irgendwelche Stoffe, an irgendwelche Dinge, dass wir in dem Moment auch dämonischen Mächten unser Leben öffnen. Und stattdessen sollen wir uns immer mit Gottes Geist füllen lassen. Ich finde das so toll, weil hier haben wir auch wieder die Gemeinde, wir sollen einander gegenseitig mit geistlichen Liedern singen, spielen, reden, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen alle Zeit. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott alle Zeit. Es ist so einfach, ein Leben zu haben, wo wir immer nur am alles doof, kein Bock, keine Lust, alles blöd. Ist so einfach. Schon am Morgen, wenn man aufsteht, kann man mit dieser Haltung aufstehen und es braucht überhaupt keine Überwindung, den Tag so anzufangen. Gott wünscht sich, dass wir den Tag anders anfangen. Mir fällt es auch nicht immer ein, leicht. Das braucht sehr oft eine große Portion Überwindung, um den Tag fröhlich mit Dankbarkeit anzufangen. Aber ich sehe immer wieder, wie das einfach auch den ganzen Tag verändert. Und dann haben wir im Kapitel 5 noch einen wunderschönen Abschnitt, wo es um die Ehe geht, das Zusammenleben in Ehe. Anfang Kapitel 6, Familie und Arbeitsplatz. Ich liebe diese Texte, aber ich weiß, euer Pastor liebt diese Texte auch. Und er wird euch bestimmt noch oft genug diese Texte erklären. Also werde ich sie heute mal überspringen und gehe im letzten Kapitel noch auf einen Teil von der Waffenrüstung ein. Da heißt es nämlich in der Waffenrüstung Gottes, da gibt es den sogenannten Schild des Glaubens in Vers 16, da heißt es, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Paulus beschreibt hier die Waffenrüstung von einem römischen Soldaten. Und der römische Soldat, der hatte normalerweise zwei verschiedene Schilde. Er hatte einen Langschild, der war ungefähr 1,40 Meter hoch und 40 bis 50 Zentimeter breit, aus massivem Holz, manchmal auch noch mit Metall überzogen, also 25 bis 30 Kilo schwer. Das war der eine Schild. Und dann hatten sie noch einen Rundschild, den hat man auf dem Rücken getragen und der war vor allem für den Nahkampf. Und Paulus schreibt hier nur vom Langschild. Paulus nennt in diesem Brief überhaupt keinen Rundschild, sondern nur den Langschild. Und den Langschild, den hat man nur gebraucht, wenn man als ganzes Heer in einer Formation gelaufen ist. Da haben die Soldaten, die haben immer zu 100 Soldaten zusammen, sind gemeinsam vorgerückt, Schulter an Schulter gestanden. Die äußerste Reihe hat außen alle geschützt und die innen waren, die haben den Schild nach oben gehalten und die haben das stundenlang geübt. Paulus hatte ja war ja in der Gefangenschaft in Rom, wo er diesen Brief geschrieben hat und er hatte eine Zelle, die sehr wahrscheinlich direkt neben der Kaserne war, weil die Soldaten, die haben auch auf die Gefangenen aufpassen müssen. Und Paulus hat wahrscheinlich aus seinem Zellenfenster, konnte er stundenlang zuschauen, wie diese Soldaten diese Formation geübt haben. Die haben Tage und Wochen lang haben die geübt, wie sie vorwärts und rückwärts und zur Seite marschieren können in dieser Formation. Und was Paulus uns sagen möchte, wir brauchen keinen Rundschild. Wir brauchen keinen Schild für den Nahkampf, wo wir allein sind, sondern Gott stellt uns in die Gemeinde hinein, damit wir als Gemeinde einander gegenseitig schützen sollen. Amen. Unser Glaube ist nicht dazu gemacht, damit wir ihn allein leben sollen, sondern unser Glaube ist dazu gemacht, damit wir einander gegenseitig beschützen sollen. Ja. Wir sind nicht dafür gemacht, um den Nahkampf im Alleingang zu führen, sondern wir sind dafür gemacht, um uns gegenseitig als Gemeinde zu schützen. Ohne Gemeinde sind wir auf verlorenem Posten. Aber mit dem Langschild des Glaubens, mit dem wir uns gegenseitig schützen können, ja, wo wir uns gegenseitig stärken, ermutigen, ermahnen, korrigieren können. Da haben wir die Verheißung Gottes, dass alle feurigen Pfeile des Bösen abprallen und ausgelöscht werden. Die Gemeinde ist der Ort, an dem wir lernen können, in der Vielfalt eine göttliche Einheit zu leben. Deshalb ist die Gemeinde der Ort, an dem Gottes Weisheit für unsere Gesellschaft sichtbar werden kann. Und weil wir von Gott erwählt worden sind, in dieser Welt ein sichtbares Zeichen für die Größe und für die Weisheit Gottes zu sein, ist es auch wichtig, dass sich jeder von uns immer wieder dazu entschließt, ich möchte mich von Gott verändern lassen, ich möchte mich von Gott gebrauchen lassen, um in dieser Welt wirklich einen Unterschied zu machen. Jeder von uns kann genau an dem Ort, wo er gerade ist, einen Unterschied machen. Wir müssen nicht zuerst alle zu Missionaren oder alle zu Pastoren oder so werden, sondern Gott möchte uns genau dort brauchen, wo wir sind. Und genau das finde ich so schön. Wir müssen nicht zuerst alle genau gleich verändert werden, sondern Gott hat mit jedem von uns einen persönlichen Weg und trotzdem führt er in der Gemeinde zusammen. So unterschiedliche Wege von Gott werden zusammengeführt und gehen zusammen weiter. Und es ist mir einfach immer wieder so wichtig, das zu betonen. Wir brauchen einander gegenseitig, damit jeder einfach auf diesem Weg mitkommen kann. Und damit auch in unserem Umfeld jeder von uns unser Umfeld ein Stück zum Besseren verändern kann. Ich bete. Danke, Herr, dass du für uns auf diese Erde gekommen bist. Danke, dass du diese Erde geschaffen hast. Danke, dass du so einen wunderbaren Plan, so eine wunderbare Vision für deine Gemeinde hast. Danke, dass du uns gebrauchen möchtest als deine Mitarbeiter, dass du uns so ein großes Vorrecht schenkst, dass wir deinen Charakter, deine Größe, deine Schönheit in dieser Welt sichtbar und bekannt machen dürfen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns schenkst, dass wir immer mehr auch sehen, wo du gerade am Werk bist in unserem Leben. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder schenkst, dass wir einander gegenseitig ermutigen können, dass wir einander gegenseitig ermahnen, korrigieren, aber auch helfen können, einfach auch den nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Und Herr, schenk uns auch immer wieder, dass wir sehen können, was deine Vision, deine Sicht, dein Blick für die Gemeinde ist. Danke, Herr, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Danke, dass du so gute Gedanken von uns hast. Und danke, dass deine Gemeinde immer mehr auch zusammenwachsen darf, aber auch in der Größe wachsen darf, Herr. Schenke uns, dass wir hier am Ort, in all den Orten, wo wir sind, einfach immer wieder deine Weisheit bekannt machen können. Dass immer mehr Menschen erkennen, Herr, wer du bist und wie groß du bist und dass genau du es bist, den sie brauchen. Danke, Herr, dass du mitten unter uns bist. Und danke, dass du uns dein Wort gibst, dein Versprechen auch, dass du bei uns bist und dass du uns durch die Gemeinde stärkst und dass du uns durch die Gemeinde segnest. Danke dafür. Amen.